Also ich habe keine Angst, dass die Zeit gekürzt wird, weil es gibt nichts Wertvolleres, als dass wir unseren Gott anbeten und ehren. Amen. Und wollte irgendjemand auf diese Zeugnisse verzichten? Nicht für eine doofe Predigt, ne? Und ganz ehrlich, Fürbitte für unser Land wird so wenig gemacht, das hätte ruhig noch länger gehen können. Aber jetzt könnt ihr euch entspannen. Ihr könnt zur Ruhe kommen. Denn es geht heute Abend um Ruhe. Anapausis, die Ruhe im Sturm. Von der alles perfekt, Setting bestellt. Ja, Sturm draußen, hier Ruhe. Okay? Sollten dir die Augen zufallen, alles in Ordnung. Dein Nachbar wird dich wecken, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Die Stelle, um die es geht, ist Matthäus 11, 28 bis 30. Jesus spricht zu uns allen. Das ist nicht nur an die 12 Apostel, nicht nur an seine Jünger. Er spricht das zu allen, zu uns allen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich denke, ein Wort, das jeder, der etwas länger mit dem Herrn unterwegs ist, schon gelesen hat, gehört hat. Ich persönlich habe mich auf dieses Wort hin bekehrt. Das war mein Bekehrungswort. Damit hat Gott mich getroffen im Herzen. Ich habe das heute Morgen schon erzählt, weil mir das so lebendig geworden ist wieder. Damals als 16-Jähriger, Pubertierender, ich bin so ein Spätpubertierender, voll im Umbruch, schwankte zwischen, dass Jesus absolut glücklich sein darf, so einen tollen Kerl wie mich jetzt zu den Seinen zählen zu dürfen. Und gleichzeitig, wie er ja merkt, so innerlich, so verunsichert, dass mich dieses Wort völlig getroffen hat. Ich meine, ist ein bisschen übertrieben, ne? Ein 16-Jähriger, der sich mühselig und beladen fühlt. Aber mich hat dieses Wort voll getroffen. Und ich wusste, das bin ich. Und ich brauche diesen Jesus. Hab nicht verstanden, was und wie und wo, aber das wusste ich. Und vor 2,5 Jahren ist dieses Wort, was ich nie vergessen habe, klar, so ein Bekehrungswort, das ist wie so ein Taufspruch, das ist wie ein Konfirmationsvers, so ein Bekehrungswort, das ist etwas, was dich durch dein Leben begleitet. Aber vor 2,5 Jahren ist mir das wieder lebendig geworden. Und ich habe wieder neu es angeschaut. Und ich dachte, so richtig anfangen kann ich damit, so ähnlich wenig wie die Frau, die sagte, mit Liebe und Respekt und all diesen Zeugs, was in der Bibel steht, wenn man es nicht lebt, wenn das nicht praktisch in unserem Leben wird, wenn ich nicht sagen kann, das ist, was ich anders mache, wenn das Realität ist, dann habe ich es nicht. Dann habe ich es nicht verstanden, dann erlebe ich es nicht. Und deswegen möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, was dieses Wort für uns ganz praktisch bedeutet. Ich habe es in den letzten 2,5 Jahren durchgekaut und ich denke, es ist jetzt an dem Punkt, wo ich es mit euch teilen kann, weil ich es lebe. Und ich weiß, wovon ich rede. Hilft, wenn der Prediger weiß, wovon er redet. Das Schlüsselwort ist Ruhe. Und ich glaube, das ist, woran ich gescheitert bin. Ruhe, weder als 16-Jähriger noch als 60-Jähriger bin ich irgendwie an Ruhe unheimlich interessiert. Ja? Das ist ganz selten Ruhe. Das löst bei mir keinen Freudenjubelschreie aus. Spricht mich nicht sehr an. Ich brauche alles Mögliche, aber nicht Ruhe. Vielleicht, wenn ich 90 bin, Ruhe. Ruhe, sanft und selig. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich mit diesem Wort immer nicht irgendwas weiter gemacht habe. Und vor 2,5 Jahren, wie gesagt, habe ich angefangen, das Wort genauer anzugucken. Und das Wort, was da steht, was übersetzt wird von vielen als Ruhe, heißt Anapausis. Das ist sozusagen der Titel dieses Predigttexts. Anapausis. Macht's auch nicht lebendiger, ne? Aber jetzt wird's spannend. Jetzt guckt man hin und sagt, was heißt denn Anapausis? Das ist ein zusammengesetztes Wort, ne? Hat nichts mit Annaberg zu tun, aber passt super gut hier hin. Anna und Pausis. Ja, Anapausis. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt wiederbeleben. Wiederbeleben. Englisch refresh. Also für die Jüngeren unter uns, die ja mehr Englisch denken als Deutsch. Ja? Also wiederbeleben. Wie sagt Luther? Im guten alten Luther 1912 heißt es, er erquickt uns. Quick lebendig. Spricht mich auch nicht so sehr an. Aber wiederbeleben, refresh. Da dachte ich, wow, das ist, was ich brauche. Wiederbeleben, das brauche ich. Ein Frischwerden mitten im Stress, ein Frischwerden mitten im Alltag. Und dann kommen einem sofort die Bilder, dass wir aufliegen wie ein Adler, dass wir wieder Kraft gewinnen in der Nachfolge, dass wir jünger werden, obwohl unser Körper älter wird. Wiederbeleben, ja, unbedingt. Das hat zu mir gesprochen. Denn ich bin in einem Beruf und ich engagiere mich ehrenamtlich und ich habe eine Familie und ich leite ein Werk und ich mache relativ viel. Und sehr schnell verdichten sich die Dinge und es wird einem zu viel und es wird stressig und man denkt, wow, was ich jetzt brauche, ist Wiederbeleben. Ich habe alles gegeben, was ich habe. Ich bin am Ende. Und es fühlt sich an wie Ende der Woche, aber es ist erst Mittwoch 10 Uhr. Und was ich brauche, ist Wiederbeleben. Fand ich spannend. Und ich dachte, jetzt fängt der Text an, interessant zu werden. Das will ich. Herr, wenn du mir versprichst Wiederbelebung, dann bin ich voll dabei. Also, wie kann ich diese Ruhe, dieses Wiederbeleben haben im Alltag? Das Faszinierende ist, wir wissen die Antwort, Jesus. Das weiß man, wenn man christlich unterwegs ist, ist die Antwort im Zweifel immer Jesus. Und das stimmt. Gucken wir uns den Text genau an. Er behauptet nicht nur, dass er weiß, wie wir Ruhe finden, sondern er kennt auch den Weg dorthin und will ihn uns zeigen. Und er will uns selber zu dieser Ruhe führen. Und nicht nur das, er fordert uns ausdrücklich auf, ihm zu folgen auf dem Weg zur Ruhe. Kommt zu mir, ist keine nette Option. Wenn du dich mal so fühlst, wenn du mal müde bist, wenn du mal ein bisschen Ruhe brauchst, dann kannst du ja mal zu mir kommen. Sondern es ist eine unmittelbare Befehlsform. Komm zu mir. Dieser Jesus, und das unterscheidet ihn von Gurus und Visionären, erzählt nicht, malt nicht ein großes Bild, wie alles ganz toll und ganz anders und wert wird, sondern er sagt, wenn du Leben haben willst, wenn du lebst und immer wieder neu Leben haben willst im Alltag, dann will ich dir davon nicht nur erzählen, dass du davon träumen kannst, sondern ich will dich an die Hand nehmen, dass du es erlebst. Wow, okay, das ist der Herr, dem wir folgen. Er will, dass die Dinge in Existenz kommen in deinem und meinem Leben. Und nicht nur, dass wir da sitzen Jahr für Jahr und wissen, dass es da etwas gibt, aber wir erleben es nicht. Und er weiß auch, wie wir es nicht erleben. Auch darüber redet er. Eine ganz spannende Stelle, die auch ihr sicherlich kennt, ist das Gleichnis von einem absolut erfolgreichen Großgrundbesitzer. Bekannt die Geschichte unter der reiche Kornbauer. Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und da hinein will ich mein Korn und meine Güter sammeln. Dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wir wissen, was Jesus von der Sache hält. Denn eigentlich völlig überraschend kommt seine Bewertung. Jesus erzählt nämlich, und Gott sprach zu ihm, du Tor, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist verblüffend, weil hier haben wir einen reichen, angesehenen Großgrundbesitzer, jemand, der seine Scheunen voll hat und er wird auch noch gesegnet, indem er noch mehr Frucht hat, indem er noch mehr Güter auf seinem Land hat. Und er überlegt sich völlig vernünftig, was mache ich damit? Und er kommt zu dem Ergebnis, ich reiße meine kleinen Scheunen ab und nutze den Land, um größere Scheunen zu bauen und die fülle ich dann. Völlig vernünftiges wirtschaftliches Handeln. Ein erfolgreicher Mensch, der vernünftig überlegt. Mehr noch, eigentlich schwingt da sofort ein Gedanke mit. Hat nicht ein Josef in Ägypten genau das gemacht? Ihr wisst, der mit den 7 mageren Jahren und den 7 reichen Jahren? In den reichen Jahren, wo Überfluss da war, hat er genau das gemacht. Er hat die Scheunen abgerissen, hat größere Scheunen hingestellt, hat sie gefüllt, auf dass er in den 7 mageren Jahren genug hat. Vernünftiges Wirtschaften würde jeder Wirtschaftsberater empfehlen. Warum dann dieses vernichtende Urteil, du Tor? Was läuft hier schief? Wo legt Gott seinen Finger drauf? Und der Punkt ist, dieses, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, Ruhe aus, trink, also und ihr ahnt schon, das Ruhe ist natürlich wieder Anapausis. Was er sagt ist, Seele, wenn ich das habe, dann kannst du Anapausis erleben. Und dann wirst du glücklich. Und da sagte Gott, du Tor, das ist nicht der richtige Weg. Und wenn wir mal genau hingucken, ist das genau, wie die meisten von uns leben. Wenn nur der Ärger nicht wäre, wenn nur der Stress nicht wäre, wenn nur mein doofer Ehepartner nicht wäre, wenn nur meine Kinder gehorsamer wären, wenn nur endlich Sonntag wäre, wenn nur endlich der Urlaub da wäre, dann könnte ich zu meiner Seele sagen, ruh dich aus. Wie viele Menschen sind vor Weihnachten unterwegs und freuen sich auf diese Weihnachtsferien, auf diese Feiertage zwischen den Jahren, um endlich zur Ruhe zu kommen. Und sie jagen und hetzen, um dahin zu kommen. Und dann kommen sie an, um endlich zu ihrer Seele sagen zu können, jetzt kannst du dich ausruhen. Und erleben tun wir das Gegenteil. Untersuchungen zeigen, dass viele, über die Hälfte der Menschen, aus dem Urlaub gestresster zurückkommen, als sie reingeflogen sind. Die vielen Ehescheidungen belegen, dass die Feiertage, die Ruhetage zwischen den Jahren keineswegs dazu angetan sind, dass die Ehe zur Ruhe kommt. Versteht ihr, worauf Gott seinen Finger legt, ist, wir wollen uns selbst Ruhe verschaffen, indem wir wissen, wie wir es machen müssen. Und unsere Antwort ist, wir rödeln bis zum Anschlag und dann, wenn das und das eintritt, dann haben wir Ruhe. Und wir merken, dann haben wir auch keine Ruhe. Und wir gehen fertiger in die neue Woche, als wir aus der letzten rausgekommen sind. Weil das, was unsere Seele braucht, nämlich etwas ist, was Gott uns gibt. Er will uns wiederbeleben. Er will uns wiederbeleben. Und unser Versuch, für unsere eigene Lebensqualität zu sorgen, die ist zum Scheitern verdammt. Das ist ein wie im Hamsterrad. Wir können es immer weiter treiben. Also gucken wir uns nochmal an, was Jesus anzubieten hat. Wie stellt er sich denn dann vor, dass wir zu dieser Anapausis kommen sollen? Ach so, das wollte ich noch zwischenschieben. Das Interessante nämlich ist, dass die in der frühen Christenheit dieses Wort von Jesus kommt her zu mir, dass es einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen hat. Und sie haben das mitgenommen in den gesamten Mittelmeerraum. Und ihr wisst, immer dann, wenn wir aus einer fremden Sprache ein Wort übernehmen, dann ist das immer, weil das ein Inhalt vermittelt, den wir in unserer eigenen Sprache so nicht kennen. Und dasselbe ist hier passiert. Anapausis ist griechisch, altgriechisch. Das Hauptwort ist Pausis. Und im Römischen Reich damals wurde das Wort dieses, die hatten auch ein Wort für sozusagen Unterbrechung und Stillstand. Aber sie haben übernommen aus dem Griechischen Pausis das Pausa. Und im Altfranzösischen heißt das Ding Pause. Und dann geht es von da aus ins Mittelhochdeutsche. Und von da aus in alle sogenannten romanischen Sprachen. Und überall findest du dieses Wort. Und natürlich auch im Deutschen. Pause. Unser deutsches Wort Pause kommt von Pausis, beleben, Anapausis, wiederbeleben. Das ist, worüber Jesus spricht, das ist, was er uns verspricht, das hat er für uns. Und die Frage ist, was haben wir mit dieser Pause gemacht? Was ist bei uns jetzt wirklich 2000 Jahre später angekommen? Was ist mit dieser Pause? Wir kennen das Wort. Aber was haben wir daraus gemacht? Ich habe mal in Wikipedia geguckt. Ja, das ist ja, wo man heutzutage reinguckt. Und da steht, Pause ist die zeitlich begrenzte Unterbrechung eines bestimmten Vorgangs. Ich las das und hatte sofort ein Bild vor meinen Augen, nämlich das Bild eines Geräts, was vielleicht die Hälfte der Anwesenden gar nicht mehr kennt. Das Gerät heißt Kassettenrekorder. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wer kennt das noch? Irgendjemand? Toll. Gebildete Mannschaft hier. Und das, was man da reinlegt, ist eine Kompaktkassette. Und das Bedienfeld, das seht ihr hier, das ist die Stopptaste, das ist die Lauftaste, das ist der Aufnahmeknopf und das ist, worum es geht, das ist der Pauseknopf. Und ich sah sofort, als ich das las bei Wikipedia, Pause ist die zeitliche begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs, sah ich wieder meinen alten kleinen Kassettenrekorder. Und wenn man da auf Pause drückte, was passierte? Der Motor lief weiter. Der Trafo zog weiter Strom, war richtig schön warm. Die Andruckrollen waren voll auf dem Band. Das machte auch alles Sinn, wenn du eine Sekunde später wieder die Pause rausnahmst, dann ging es nämlich sofort weiter, weil alles war ja voll unter Spannung und lief. Wenn du über Nacht vergessen hast, die Pausetaste rauszunehmen, war das Ding durchgebrannt, das Band gerissen und kurz das ganze Zeug wegschmeißen. Weil Pause, und deswegen erzähle ich dieses Bild, weil ich glaube, genau so leben wir Pause. Wenn wir Pause machen, wenn wir abends geschafft nach Hause kommen und nochmal eben eine Pause machen wollen, so bevor wir ins Bett gehen, dann machen wir genau das. Und genau dasselbe machen wir am Wochenende. Pausen, wie wir sie machen, in Wirklichkeit, alles rotiert in uns weiter, nichts kommt zur Ruhe, wir stehen voll unter Spannung, wir tun nur nicht dasselbe wie vorher. Wir halten an. Und dann geht's weiter. Und in uns ist permanent Spannung und alles ist unter Druck und alles ist eigentlich nur pausiert. Das hat nichts zu tun mit der Wiederbelebung, von der Jesus spricht. Jesus spricht von Wiederbelebung, Refresh, eine Erfrischung, wonach ich anders bin als vorher. Aber das haben wir aus der Pause gemacht. Also, wie geht's jetzt wirklich? Zurück zu Jesus. Ganz einfach. Er sagt, komm zu mir. Und in dem Moment, wo ich das wieder las, wusste ich, woran ich schon mal scheitere. Ich komme nämlich gar nicht zu ihm. Wenn ich unter Stress stehe, mache ich alles möglich, aber ich komme nicht zu Jesus. Ich hoffe, du machst es besser. Mitten im Alltag, im Berufsalltag, das Telefon schellt, Leute stehen im Raum. Stress ist hoch 3. Eilverfahren auf dem Schreibtisch. Ich bin Anwalt, wir leiten eine Anwaltskanzlei. Und Jesus sagt, komm zu mir. Und Leute, es ist meine und deine Entscheidung, ob wir ihm gehorsam sind oder nicht. Ob ich zu ihm sage, ja, Herr, ich komme zu dir am Sonntag. Im Gottesdienst, vielleicht. Jetzt ist Montag, Stress. Montag, 11.30 Uhr. Versteht ihr? Es ist unsere Entscheidung, ob wir da, wo wir Erfrischung brauchen, zu ihm kommen oder nicht. Es ist meine Entscheidung zu sagen, stopp, Jungs, ich verschwinde mal eben. Und alle denken, ich gehe auf Toilette. Ich gehe auch tatsächlich in dieselben Räumlichkeiten. Aber nur, um eine Tür zuzumachen und zu sagen, Herr! Hier bin ich und ich brauche dich jetzt. Du hast gesagt, komm zu mir und hier bin ich. Wir müssen anfangen, den Herrn ernst zu nehmen. Das ist eine Entscheidung. Du entscheidest, Herr, ich brauche dich jetzt noch nicht, das kriege ich alles selbst gemanagt. Und dann managst du noch 3 Tage und dann brichst du zusammen. Hast irgendeinen Infekt und bist krank. Weil irgendwann zieht der Körper nämlich den Stecker, um sicherzustellen, dass du nicht durchbrennst. Und dank Gott für deinen Körper, wenn er das tut. Rechtzeitig. Weil wenn er es nicht rechtzeitig macht, bist du tot. Es ist unsere Entscheidung, ob wir weiter stressen und sagen, wir kriegen das schon hin, oder ob ich zum Herrn komme. Heißt zum Herrn kommen, ich muss meinen Arbeitsplatz verlassen, ich muss weit weggehen? Quatsch. Wenn du das Glück hast, so wie ich, in einem eigenen Raum zu arbeiten, das ist ein Privileg, das ist schön, das weiß ich. Bei mir steht eine Gitarre, ich gehe auf die Knie und ich nehme 2 Minuten, 3 Minuten, wo ich einfach stille werde vorm Herrn und sage, Herr, hier bin ich. Ich blicke gerade null durch. Ich habe keine Ahnung, wie das hier laufen soll. Aber ich merke so nicht. Da ist kein Frieden drin. Ich sehe nicht, wo du hier drin bist. Ich habe keine Ahnung, wie das hier durchgehen soll. Und ich mache dir die Tür weit auf, dass du hier reinkommst. Ich bin dein Kind, du bist mein Herr und du hast mich gerufen, zu dir zu kommen. Hier bin ich. Komm zu mir. Und ich kenne diese Tage, wo ich am Ende des Tages mein Abendgebet spreche und erst wirklich im Bett realisiere, dass ich den ganzen Tag ohne den Herrn gelebt habe. Nicht, dass der Herr nicht da war. Ich war nicht da. Und ich bin fertig und habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft, aber gerödelt ohne Ende. Nichts geschafft. Weit entfernt davon, dass ich die vorbereiteten Wege meines Herrn gegangen bin, dass ich seine Werke getan habe, dass ich die Frucht des Geistes sehe. Es ist eine Entscheidung. Kommst du zum Herrn oder nicht? Und zwar im Alltag. Nicht irgendwann. Das Zweite. Nehmt mein Joch auf euch. Denn mein Joch ist sanft. Das passt uns nicht sehr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das hat mir schon als 16-Jähriger nicht gefallen, dass fand ich jetzt auch wieder anstößig, als ich darüber nachdachte. Ich verstand den Teil mit, die Bürde, die auf mir liegt, die ist hart und die treibt mich und die knechtet mich, die will ich loswerden. Aber könnte nicht der Herr sagen, komm zu mir, ich nehme dir dein Joch ab und dann geht's los. Und genauso wird's laufen, bin ich ganz sicher. Wenn der Herr sagen würde, komm zu mir, ich nehme dir dein doofes Joch weg, und dann bist du frei. Das nächste wäre, dass er eine Staubwolke von mir sehen würde, ganz weit weg. Wir sehen uns, Weihnachten. Ich muss jetzt die Werke meines Herrn tun, alleine. Jesus sagt, was ich dir anbiete, ist mein Joch. Nimmst du mein Joch auf dich, bist du dein doofes Joch los. Du wirst dein doofes Joch nur los, wenn du mein Joch auf dich nimmst. Leave it or take it. Nimm es oder lass es. Sehr einfach. Das ist unsere Entscheidung. Naja, wenn man so weit gekommen ist, dann fragt man ganz vorsichtig und sagt, Herr, was ist denn dein Joch? Was heißt denn das? Ich meine, jetzt mal nur unter uns, ne? Nicht? In der Gemeindesonntag ist ganz klar, sein Joch tragen wir alle liebend gerne. Aber wir sind ja jetzt unter uns, wir wissen ja jetzt, dass wir keine Gemeinde sind, wir müssen also hier kein frommes Gesicht zeigen. Also jetzt nur mal ganz ehrlich unter uns, ja. Was ist denn das überhaupt da mit seinem Joch? Was soll denn das? Wieso soll sein Joch sanft sein? Ich will kein Joch. Eigentlich will ich gar kein Joch. Oder? Gucken wir uns mal Jochs an. Das hier unten ist das klassische Ochsenjoch. Ihr seht das auch? Ja. Das klassische Ochsenjoch. Das ist das Joch, was wir drauf haben. Hier auf dem Nacken. Ne? Ungepolstert. Schwere Lasten da dran. Ne? Man fühlt schon förmlich die Peitsche hinten dran, die uns treibt. Das Joch, über das Jesus spricht, ist ein sogenanntes zusammengeschlossenes Joch. Das ist ein Doppeljoch, sagen wir im Deutschen. Ein Doppeljoch. Nimm mein Doppeljoch auf dich. Was ist das Besondere am Doppeljoch? Das ist gemacht, dass zwei Ochsen da drin sind. Links und rechts. Jetzt denkt ihr alle bestimmt meine Frau. Aber Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich. Und plötzlich fing ich an zu verstehen, was Jesus sagt. Jesus ist unter dem einen, unter der einen Hälfte. Ich bin unter der anderen. Jesus kniet, ich knie, wir nehmen beide das Joch auf uns. Und dann sagt Jesus, jetzt geht's los. Und dann steht Jesus, Gottes Sohn, in voller Kraft und Herrlichkeit auf. Und wow, und wisst ihr, was mit mir passiert? Ich baumle plötzlich so unter meiner Jochhälfte. Und nachdem ich mich daran gewöhnt habe, denke ich, wow, das ist super, unter dem Joch Jesu zu gehen. Jesus, mal weiter. Und ich bin plötzlich mit Jesus unter seinem Joch unterwegs. Und er gibt sein Bestes und ich gebe mein Bestes. Wisst ihr, wie groß die Anteile sind, wenn Jesus sein Bestes... Versteht ihr plötzlich, warum Jesus mit völliger Berechtigung sagen kann, nimm mein Joch auf dich und es ist sanft und leicht. Hey, das ist der Platz, wo du sein willst. Mit Jesus zusammengebunden unterwegs. Als ich das anfing zu verstehen, habe ich gesagt, Herr, das will ich. Unbedingt. Ich will unter dein Joch kommen. Ich will das lernen. Und das ist genau der dritte Schritt. Er sagt nämlich als drittes, und lern von mir. Das können wir. Wenn wir nämlich nicht immer gleich weglaufen. Versteht ihr, wir haben uns das so angewöhnt. Wir kommen nach Annaberg zu dem tollen, tollen, wunderbaren Lobpreisgottesdienst. Und wir gehen beschwingt nach Hause und spätestens morgen Mittag laufen wir wieder mit unserem Joch rum. Wir haben uns da so dran gewöhnt, dass wir Gott ab und zu mal begegnen und erleben, wie er unsere Seele frei macht, wie er den Blick schärft, wie er uns eine Perspektive gibt für uns, wie es sein sollte. Nur um in der nächsten Moment wieder das alte Joch auf uns zu nehmen. Das ist aber nicht, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Er hat gesagt, komm zu mir, bleib bei mir, komm unter mein Joch. Und lern von mir. Ganz ehrlich, mich hat das beruhigt. Da war ich gerade 60 geworden, als dieses Wort mich wieder neu getroffen hat. Und ich dachte, Mann, das ist meine Chance. Hab's nicht begriffen mit 16. Aber jetzt. Versteht ihr, das ist ein lebenslanger Prozess, dass wir unterwegs sind mit ihm. Wenn wir unter seinem Joch sind, dann sind wir ganz nah dran. Und wir können beobachten, Herr, wie machst du das? Wie gehst du mit so einem doofen Typen um? Herr, wie segnest du so einen doofen Richter? Herr, wie kannst du mit so einem querulatorischen Mandanten umgehen? Herr, wie gehst du mit so einem störrischen Nachbarn um. Und ich kann es beobachten, weil ich bin ja ganz nah dran, zu sagen, Herr, wie machst du das? Und ich lerne von dir. Und ich möchte lernen, wie es geht, das Leben. Und ich kann es, weil ich unter seinem Joch unterwegs bin mit ihm. Und es ist ein wunderbares Lernen. Und ich lerne, erfrischt zu sein. Erfrischt unterwegs zu sein im Alltag. Ein praktisches Beispiel. Ich bin Perfektionist. Das ist nichts Schönes, ist auch nichts besonders Rühmliches. Perfektionisten sind Burnout gefährdet und kriegen leicht Herzinfarkt. Weil in Wirklichkeit hinter dem Perfektionismus eine Angst und eine Not steckt, es nicht richtig zu machen. Also bemühen wir uns durch perfekt machen, es richtig zu machen. Perfektionismus ist etwas, was in meinem Beruf tödlich ist, weil wir müssen die Dinge ja richtig machen. Aber für mich ist das tödlich. Weil das führt regelmäßig dazu, dass ich viel zu lange an Arbeiten dran bin und noch eine Kurve drehe und noch eine Schleife ziehe und noch mal 2 Stunden grüble, damit es ganz, 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 ganz richtig ist. Da fällt dann meine Familie hinten runter oder dies oder jenes oder noch was. Wisst ihr, was Anapausis für mich ganz praktisch an so einer Stelle, das ist jetzt ein ganz kleines Detail aus dem Alltag. Ich bin mit Jesus unter seinem Joch unterwegs, bin mit meinem Gutachten an einem Punkt, wo ich sehe, das und das und das müsste ich jetzt noch machen. Das kostet mich noch mal 4 bis 5 Stunden. Und jetzt komme ich zu Jesus und sage, Herr, wie siehst du das? Und sein Geist sagt, Martin, es ist genug. Schick's ab. Wow, Herr, aber du siehst das doch auch. Martin, es ist genug. Schick's ab. Und ich schicke es ab. Und soll ich euch sagen, in all den 2,5 Jahren, wo ich das praktiziere, und da reden wir manchmal über Dinge, die ich vielleicht 2-mal am Tag mache, es ist noch nie irgendetwas schiefgegangen, irgendjemand gemeckert, irgendjemand unzufrieden gewesen. Es war genug. Und ich will nicht wissen, wie viele Hunderte von Stunden mir der Herr gerettet hat. Und es wird ganz praktisch, wie ich Wiederbelebung erlebe. Und es macht einfach einen Riesenunterschied, ob du 4 Stunden früher nach Hause kommst oder nicht. Versteht ihr das? Ist das praktisch? Und ich könnte euch solche Beispiele noch ganz viele erzählen. Da frage ich nachher die Leitung, wie das mit der Zeit ist, wenn wir durch sind. Aber habt ihr eine Ahnung davon, wovon ich rede? Im Beruf, im Alltag, mit dem Herrn. Das kriegt keiner von außen mit. Bleibe ich stehen. Komme zu Jesus, rede mit ihm, lege ihm das vor, versuche zu verstehen, was seine Sichtweise ist und handle dementsprechend. Punkt. Wenn man so Wiederbeleben erlebt, könnte man doch die Frage stellen, warum brauchen wir dann überhaupt noch einen Ruhetag? Nee, weil wir ja jetzt in jedem Alltag mit dem Herrn unterwegs erfrischt werden. Brauchen wir dann eigentlich noch einen Ruhetag? Das erinnert mich ein bisschen an die Frage, die ich von Christen wiederholt gehört habe bezüglich des Zehnten. Ach Martin, das mit dem Zehnten, das ist Altes Testament, das ist doch vorbei, das brauchen wir nicht mehr, weil unser Leben gehört ja ganz dem Herrn, also gehören alle unsere Finanzen ganz dem Herrn, also brauchen wir den Zehnten nicht zu geben. Ja. Mein böser Verdacht ist nur, jedenfalls bei den Leuten, die ich etwas näher kenne, sie geben gar nichts. Das ist ein dummer, dämlicher Selbstbetrug. Noch ein frommer dazu. Hört sich unheimlich geistlich an. Ist ein frommer Selbstbetrug. Natürlich, wenn mein Leben dem Herrn gehört, gehört ihm alles. Das heißt aber, dass ich in jedem Fall den Zehnten gebe und noch viel mehr. Der Zehnte ist tatsächlich wie die 10 Gebote nur eine Leitplanke. Wenn ich den Zehnten nicht gebe, dann habe ich das Minimum nicht gegeben. Dann brauche ich mir über die anderen 90% doch bitte keine Gedanken machen. Versteht ihr? Der Zehnte wird gegeben. Die Frage ist, Herr, was willst du mit den anderen 90? Und so ist das hier auch. Der Herr will, dass wir im Alltag jeden Tag Ruhe haben. Das Erleben, dass wir erfrischt werden. Und dennoch ist er der Meinung, dass es uns gut tut, einen Ruhetag zu haben. On top, ein Geschenk. Und es gibt eine schöne Begründung dafür. Hebräer 4, Sabbatruhe. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Ihr ahnt schon, ne? Pauses. Denn wer in Gottes Ruhe, also in diese echte Anapause, nicht unsere deutsche Pause, sondern Gottes Pause, eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Und jetzt ganz spannend, wie Gott von seinen eigenen. Aha, unser Maßstab, die Jüngerschaftsschüler haben das gelernt inzwischen, unser Maßstab ist immer Gott. Gott, wie machst du das? Und so wollen wir das auch machen. Und das ist ja völlig verblüffend. Wieso muss Gott zur Ruhe gelangen von seinen Werken? Ich meine, Gott ist Gott. Der sagt, es ist Licht und dann ist Licht. Wieso braucht er dann Ruhe? Ne? Der sagt, da ist Firmament und dann ist Firmament und er sagt, da sind, ne? Wozu braucht er Ruhe? Lasst uns nun eifrig sein, wie in jene Ruhe einzugehen. Und tatsächlich, wenn wir fragen, wie war denn das mit Gott? Schnell zurückblättern. Und siehe da, ganz spannend, habe ich tatsächlich in dem Zusammenhang zum ersten Mal wieder bewusst wahrgenommen. Wir lernen doch immer, 6 Tage sollst du arbeiten, 7. Tag ist Ruhetag, weil so hat es Gott gemacht, von Anfang an. Wenn man mal genau hinguckt, was steht da wirklich? Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, nicht am 6. Gott hat nicht 6 Tage gearbeitet und am 7. geruht. Er hat sein Werk, das, was er tun wollte, hat er am 7. Tag vollendet. Die Vollendung seiner Arbeit beschließt den Ruhetag mit ein. Gott will nicht eine dämliche Trennung von Ruhe und Arbeit. Life Balance ist nicht ein Konzept von Gott. Weil Life Work Balance setzt die beiden Lebensbereiche im Kontrast zueinander und sagt, das ist das eigentliche Leben und das ist die doofe Arbeit. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir die doofe Arbeit einkästeln, dass es nicht überhand nimmt, damit wir überhaupt noch ein bisschen Leben haben. Und das Ergebnis ist, dass wir gar nichts haben. Wir arbeiten nicht freudig und fröhlich und wir leben nicht. Gottes Konzept ist, mein Werk vollende ich am 7. Tag. Indem ich ruhe von meinen Werken. Das Ruhen von den Werken gehört zur Arbeit. Genau das, was Anapausis ist. Wir leben Anapausis im Alltag, mittendrin. Und on top gibt es einen Tag, wo Gott sagt, vertrau mir, du musst nicht für dich selbst sorgen. Vertrau mir. Das war für die Bauern früher existenziell, nicht die Ernte einzuholen. Wenn alles in ihnen schrie, hol sie ein. Jetzt geht es. Jetzt regnet es gerade nicht. Jetzt mach. Für die Juden, die das sehr existenziell noch sich daran halten, ist das immer, stellt das sie immer wieder vor Herausforderungen. Wir Christen sind die Einzigen, die meinen, wir wissen das alles besser. Wir wissen, wie wir den Ruhetag benutzen, anstatt ihn dazu zu nutzen, wozu er da ist. Nämlich, dass Gott uns einlädt, in seine Anapausis zu kommen. Der Ruhetag ist dazu da, dass wir zu Gott kommen. Alleine, gemeinschaftlich im Gottesdienst, als Familie. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir schmecken, worum es geht, um dann wieder anzufangen zu arbeiten und wissen, was wir suchen im Alltag. Und dass wir uns weigern, im Stress unterzugehen. Wie können wir das leben? Jesus sagt immer, wer meine Worte hört und sie tut, der ist einem weisen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baut und die Stürme des Lebens kommen und stürmen an, aber es hält. Wer meine Worte hört und tut, der ist, wer mich wirklich liebt. Wer meine Worte hört und sie tut, wird Leben haben. Entscheidend ist das Tun. Ihr habt es gehört. Jesus bietet uns echte Ruhe an. Und die Frage ist, sind wir bereit, die Schritte zu gehen, es zu tun? Und mein Zeugnis ist, dass in den letzten 2,5 Jahren, wo ich sehr bewusst das ergriffen habe und wo ich viel Grund hatte, viel stressige Situation, das auszuprobieren, existenziell auszuprobieren, dass es eine andere Lebensqualität ist, mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein und zu erleben, dass er uns diese Anapausis anbietet, mitten im Sturm. Unsere Bitte ist doch immer, lass den Sturm weg sein, nimm den Stress weg. Das ist aber nicht Gottes Lösung. Gottes Lösung ist nicht, den Sturm wegzuhalten oder den Stress wegzunehmen. Sondern Gottes Lösung ist, komm zu mir, lern von mir, nimm mein Joch auf dich und wir gehen gemeinsam durch den Sturm und erleben Wunder. Und das ist so glaubensstärkend, zu erleben, wie mit Jesus wir durch schwierige Sachen gehen, dieselben schwierigen Sachen wie alle anderen. Aber Jesus ist mit mir da drin und ich bin mit ihm da drin. Und dann können wir Zeugnis erzählen, was wir erleben mit ihm. Und dann sieht das so aus. Nicht, dass ich das bin. Noch nie auf so einem Brett gestanden, werde ich auch nicht. Aber ich sah das Bild und dachte, das drückt das ganz gut aus. Ja, die Dynamik ist voll da. Und dann steht der Typ da. Oh, mit Jesus. Bis wir ankommen beim Vater. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gibt. Versteht ihr? Jesus verspricht uns nicht, dass es keine Stürme des Lebens geben wird. Die Stürme des Lebens kommen über die Weisen wie über die Doofen. Die Doofen, die ihr Haus auf Sand bauen. Die Stürme des Lebens kommen. Die einzige simple Frage ist, hast du dein Haus auf Felsen gebaut oder auf Sand? Und wie baue ich mein Haus auf Felsen? Indem ich Jesus Worte höre und tue. So einfach ist es. Es ist nicht kompliziert. Die Frage ist nur, tun wir es? Ganz praktisch habe ich eine Vorstellung, wie ich das Joch Jesu in der Praxis auf mich nehme. Habe ich ein Gespür dafür? Habe ich eine Vorstellung? Was heißt das? An welchen Stellen tue ich das nicht? das sollte dich umtreiben. Wenn du Erfrischung im Alltag willst, musst du wissen, wie du sein Joch auf dich nehmen willst. Wie geht das? Das sollte eine brennende Frage sein, über die wir uns austauschen, mit denen du in deinem Hauskreis, unter deinen Freunden, in deiner Gemeinde dich austauschst. Wie machst du das? So eine brennende Frage. Wenn Jesus sagt, das, so sollst du es machen, dann müssen wir uns austauschen darüber, wie erlebst du das? Wie machst du das? Wie sieht das aus in meinem Leben? Sehe ich Möglichkeiten, noch mehr unter seinem Joch zu leben? Darüber sollten wir uns austauschen und darüber beten, wenn du merkst, hey, ich weiß, ich weiche an der und der Stelle immer aus. In der Situation komme ich so unter Druck, dass ich keine Chance sehe, zu Jesus zu kommen. Es gibt solche Situationen. Das ist, wo wir als Geschwister zusammenstehen, wo wir zusammen beten, wo wir den Herrn suchen, dass solche Situationen beendet werden. Dir steht zu dasselbe wie jedem anderen und mir, dass Jesus dir zuspricht, komm zu mir, nimm mein Joch auf dich und lern von mir. Und dann sieht Anapausis in der Praxis so aus. Das ist real. Wenn ihr noch am Überlegen seid, was ihr heute Abend gebt, ganz konkret bitte ich für das Sommerkolleg von Christ und Jurist. Wir machen jedes Jahr eine Kurzjüngerschaftsschule, 8 Tage von Juristen für Juristen in der Ausbildung, also für Referendare und Studenten. Und die haben nicht viel Geld und die müssen wir subventionieren. Und das ist eine Kurzjüngerschaftsschule, weil dieses Land braucht Juristen, die Anapausis verstehen, die mit Jesus ihren Beruf ausüben, die Weisheit von oben anzapfen können und wissen, wie sie das umsetzen sollen im Alltag. Dafür ist das Sommerkolleg da. Also wenn du gibst, frag den Herrn, dann gib dafür. Danke.